Von einer verrückten Idee zur Millionenmarke und das Ganze auch noch in Rekordzeit. Y-Food hat nicht nur eine völlig neue Produktkategorie in Deutschland etabliert, sondern auch ganz klar gezeigt, wie smarte Kommunikation und Marketing auf absolutem Top-Niveau aussehen kann. Heute sitze ich hier zusammen mit Marco Raab, CMO von Y-Food. Marco und ich sprechen über die größten Learnings, die vergangenen Kampagnen und die aktuelle Kampagne von Y-Food und allgemein auch den Aufbau der ganzen Brand. Diese Folge ist für mich wahrscheinlich die persönlichste Folge, denn wer es nicht wusste, bevor ich letztes Jahr bei Newcom eingestiegen bin, habe ich 6 Jahre lang bei Y-Food gearbeitet. Also viel Spaß mit der Folge.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Hey Marco, schön, dass du heute da bist.
Ja, danke. Hi Michi.
Wir wollen ja heute über Y-Food, über Kommunikation sprechen, aber ich glaube, was wir als erstes mal ein bisschen adressieren müssen, ist ja unsere sehr enge persönliche Beziehung auch. Wir haben jahrelang bei Y-Food zusammengearbeitet. Das ist auch für mich eine spezielle Folge heute. Ich war 6 Jahre bei Y-Food selbst, bevor ich hier Newcom übernommen habe. Und da haben wir natürlich auch viele Jahre miteinander verbracht, viele Erlebnisse teilen dürfen, was natürlich auch eine sehr spannende Zeit war und auch in der wirklich Zusammenarbeit mit dir super spannend war. Was war denn für dich so, weißt du noch so den ersten Moment bei Y-Food, als du dazugekommen bist, so ein bisschen was für dich die ersten Erinnerungen waren?
Ah ja, also das war eigentlich der erste Besuch mit den beiden Jungs, den beiden Gründern Ben und Noel. Für mich damals eine ganz andere Welt, eine Startup-Welt. Und da war eigentlich die Begegnung mit den da doch so visionären Gedanken von den beiden, war super spannend, ja, weil es waren sehr, sehr junge Kerls, die vor mir saßen und die aber unglaublich viel vorhatten. Und das waren unglaublich spannende Stunden. Wir haben viele Stunden zusammen gesessen und geredet. Und ein bisschen eruiert, was so hinter der Marke Y-Food stecken könnte. Und da ist viel passiert bei mir im Kopf auch. Das war eigentlich der spannendste erste Moment. Gleich die ersten Begegnungen im sogenannten Bogenhausen-Meetingraum, wie er bei uns heißt.
Ja, da, bei Y-Food sind die ganzen Meetingräume nach Münchner Stadtteilen im Endeffekt die ersten benannt und wo dann die Gründer auch herkommen.
Hast du auch mal einen bekommen?
Ich habe nie einen bekommen.
Hast du nie einen bekommen?
Nee, das fand ich auch sehr frech, aber das lag vielleicht daran, dass Tübingen in dem Sinn als mein Herkunftsort nicht aufgenommen werden wollte. Deswegen habe ich das nicht bekommen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als du kamst. Eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, war ja wirklich so der erste Brand-Workshop mit Y-Food, wo du allen so ein bisschen die Augen geöffnet hast, zu sehen, die Brand Y-Food wird aufgebaut, aber so richtig hat man sich da nie darüber Gedanken gemacht, was ist das eigentlich, wie vor allem muss das auch kommuniziert werden, wie muss man das leben. Das war dann, als wir kurzzeitig diese Kellerabteile hatten und darin ausweichen mussten, weil wir sonst keinen Platz mehr hatten. Hast du da den ersten Brand-Workshop geleitet? Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Start bei Y-Food, wirklich diesen Fokus auf Brand zu legen und nicht in dem Sinn, wie es davor viel war, eben auf das Produkt, wie baut man an sich das Unternehmen auf. Ich glaube, das war ein sehr prägender Moment auch eben in der Unternehmensgeschichte, wo du dann aktiv eigentlich direkt mit deiner Erfahrung, mit deinem Brand-Gedanken das auch oder da wirklich viel zu beitragen konntest.
Ja, ich denke, man muss jetzt mal kurz die Zeit ein bisschen zurückspulen, weil wenn wir jetzt in der Zeit darüber reden, reden wir über Ende 2020. Da waren aber ganz andere Zeiten, auch im E-Commerce. Ne? Also heute sind wir 2025, glaube ich, mit einem ganz anderen Mindset unterwegs. Viele da draußen reden doch, glaube ich, inzwischen über Brand und die Bedeutung von Brand doch ganz anders, als es 2000 war. Also ich würde mal sagen, 2000 war man noch sehr Daten-Performance verliebt. Ja? Und da hat auch noch, glaube ich, ganz viel im Performance-Bereich, im Influencer-Bereich auf die andere Art und Weise noch funktioniert. Und von daher war das damals so diese Brand-Geschichte aufzuzählen, noch, glaube ich, viel herausfordernder. Ne? Weil man saß, glaube ich, vor vielen Menschen, die zu dem Zeitpunkt noch geglaubt haben, es wird alles datengetrieben funktionieren, die Marke braucht es nicht mehr. Und was sollen denn eigentlich Brand-Marketeers heutzutage noch? Und wofür sollte man eigentlich eine Marke aufbauen? Man kann ja alles messbar machen. Und ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Aber deswegen war damals auch, glaube ich, der entscheidende Moment, dass man relativ früh auch bei Y-Food erkannt hat, wie wichtig Marke ist und sich darauf eingelassen hat. Ich glaube, dass viele Marken im E-Commerce, die 2020 unterwegs waren, 2021, sich da noch nicht drauf eingelassen haben. Und ich glaube, dass im Nachhinein das auch ein wirklicher Erfolgsfaktor war.
Absolut.
Für uns.
Absolut, und ich glaube, das ist ja auch das, was man jetzt im Nachhinein dann eben so die Lorbeeren ernten kann, ist absolut zu sehen. Ich glaube trotzdem, gerade auch für ein Startup ist das ein sehr mutiger Schritt, weil du natürlich nicht einfach direkt die Wirkung daraus hast, sondern es eher ein langfristiger Prozess ist. Und da gehört Mut dazu und dann wirklich auch Commitment zu sagen, hey, wir wollen diesen Schritt gehen, wir wollen nicht nur jetzt kurzfristig Erfolg haben, sondern wir wollen langfristig was aufbauen. Und das sieht man ja jetzt, wo Y-Food steht. Das hat auf jeden Fall geklappt.
Genau.
Da werden wir noch ein bisschen natürlich genauer einsteigen, aber bevor wir jetzt auf Y-Food an sich kommen, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir. Du hast auch viel erlebt, bevor du auch bei Y-Food eingestiegen bist und da übernommen hast. Sag doch mal so ein bisschen, wo warst du überall, was hast du alles schon so gemacht und gesehen?
Ja, sehr gerne. Also ich versuche es mal kurz zu halten, aber ich glaube in a nutshell, bevor ich wirklich ins Arbeitsleben reingegangen bin, habe ich ganz viel verschiedene Dinge gemacht, viel im Sport, Vermarktung, viele Klitschko-Brüder gearbeitet, Werbeagenturen gesehen, ganz unterschiedliche Dinge. Dann habe ich das Glück gehabt, relativ früh dann bei Red Bull als Trainee einsteigen zu dürfen. Da wurden dann daraus insgesamt 10 Jahre, die ich im Headquarter in Österreich verbracht habe, weltweit dort ein bisschen mitspielen durfte und auch vor allem viel, viel, viel lernen durfte von ganz, ganz tollen Managern, Menschen vor allem auch, wirklich sehr bedeutsame Zeit. Und dann nach 10 Jahren mal gesagt, okay, nochmal ein bisschen die freie Welt draußen auch nochmal genießen und nicht das tolle nur Red Bull-Ökosystem. Dann nochmal in die Mode gegangen, die Marke Escada nochmal angefasst, das 3 Jahre gemacht. Danach nochmal einen ganz kurzen Besuch für ein paar Monate bei Wirecard. Zum Ende der Wirecard-Zeit auch eine sehr spannende, disruptive Erfahrung.
Das kann ich mir vorstellen. Und
nach der Zeit dann in die Startup-Szene, nach so einem Wirecard-Case, hat man sich so ein paar Fragen gestellt und ich habe mir dann selber vorgenommen, sehr gerne nochmal mit der Startup-Szene mich auseinanderzusetzen. Bin unmittelbar nach dem Ausscheiden bei Wirecard dann auf die Jungs bei Y-Food getroffen, haben dann erst am Anfang gemeinsam auf beratender Tätigkeit zusammengearbeitet. Dann habe ich selber nochmal andere Firmen beraten, selber ein Startup gegründet. Und dann aber nach circa 1 Jahr bin ich dann fix zurück zu Y-Food. Hat dann doch irgendwie zu sehr gekribbelt. Und da sind wir dann auch, ja, wir beiden ja dann sehr intensiv wieder aufeinander gestoßen.
Ja, das stimmt. Da gab es viele Projekte, die wir dann auch zusammen begleiten dürfen. Was sehr, auch für mich natürlich, ich meine, Y-Food war damals mein Berufseinstieg. Als ich 2018 dazugekommen bin und natürlich dann, wie es wahrscheinlich für dich mit Red Bull war, eine sehr prägende Zeit, eine sehr lange Zeit, waren für mich genauso dann die 6 Jahre Y-Food natürlich sehr lehrreich und da natürlich auch von deiner Seite aus konnte ich super viel mitnehmen, auch ein Grund, warum ich natürlich dann jetzt heute hier sitzen kann.
Ich weiß gar nicht, ob die Hörer das wissen, aber wenn jetzt der Michi heute noch bei Y-Food wäre, wäre er, glaube ich, der älteste Mitarbeiter, ne? Also wirklich einer der allerersten, also ja. Gründungsgen, wenn man so sagen würde. Ja,
ja, also das habe ich auch schon an der einen oder anderen Stelle mal angesprochen und das ist ja das Schöne, was wir auch hier jetzt wieder ein bisschen haben, dieses Startup in einem kleinen Team zusammenarbeiten und was aufbauen zu wollen. Diesen Einstieg hatte ich bei Y-Food eben damals auch. Und das ja, ist auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte, da mal wirklich Early Stage was mitnehmen zu können. Aber lass uns jetzt mal ein bisschen auf das Thema von heute kommen. Wir wollen ja allgemein über Kommunikation sprechen. Wie läuft das bei Y-Food? Was sind da wirklich so die Erfolgsfaktoren? Aber vielleicht gehen wir da erstmal noch einen Schritt zurück, bevor wir über Y-Food sprechen und reden allgemein über Kommunikation. Weil ich glaube, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen bzw. Sichtweisen, wie man das Thema sehen kann. Jetzt du als absoluter Experte, was bedeutet für dich überhaupt Kommunikation?
Ja, genau. Es ist wirklich ein Thema, wo man sich wirklich ein bisschen dran scheiden kann und wo man am Ende des Tages auch sagen muss, ich glaube, das sehen ganz viele Leute unterschiedlich. Ja, Kommunikation wird klassischerweise, glaube ich, von vielen Leuten schnell interpretiert, als da ist viel PR dahinter, das ist irgendwie klassische Medienarbeit und das wissen wir aber auch gleich alle heutzutage, dass das irgendwie ein sehr veraltetes Bild ist. Dann kann Kommunikation natürlich heute irgendwie sein, wie kommuniziere ich grundsätzlich über mein Produkt, über meine Marke und ganz im Allgemeinen, was für eine Taktik verfolge ich da. Und man kann aber auch Kommunikation als was ganz Gesamtheitliches rund, ganz eng verbunden mit der Markenkommunikation und Markenaufbau betrachten und sich dann eben strategisch auch überlegen, auf welchem Feld man unterwegs ist. Und ich finde es ein ganz plakatives Beispiel. Ich habe kürzlich gerade auch mit so 2, 3 Agenturen geredet, die sich auch immer mehr im Bereich so zwischen dem Social Media Environment, Influencer, Content Storytelling als auch irgendwie Paid Media versuchen zu bewegen. Und da ergeben sich schon, finde ich, auch strukturell bei vielen Agenturen, auch Unternehmen, so die ersten Fragen. Ja, nämlich, wenn man über Kommunikation redet, wo hängt denn so ein Teil eigentlich? Ja, also wie strukturiert man das eigentlich? Was steckt eigentlich dahinter? Ist es jetzt Storytelling? Ist das Content Creation? Ist das Social Media Wissen? Ist das mit externen Arbeiten? Ist das eigentlich viel relevanter, heute Kommunikation auch mit einem datengetriebenen oder auch Paid-Ansatz zu machen? Also hängt dann zum Beispiel Kommunikation im weiteren Sinne unter Media? Hängt Kommunikation unter Brand-Marketing oder unter einer separaten Kommunikationsabteilung? Ich glaube, da stellen sich ganz viele Leute da draußen heute die Frage, wie man das richtig aufbaut. Am Ende wollen sie alle das Gleiche, Content. Ja? Jeder will Content heute haben. Warum will jeder Content haben? Weil wir heute in einem doch sehr gefangenen großen Ökosystem Social Media unterwegs sind, der einen erheblichen Teil der ganzen Kommunikationswelt heute ausmacht. Da können wir vielleicht auch noch später drüber reden. So eine Hassliebe, glaube ich, die man heutzutage zu Social Media haben kann, als Marketier, als Mensch, als Bürger, aus vielen Perspektiven. Und dementsprechend ist Kommunikation für mich heute eigentlich dieses gesamte Content-Ökosystem zu verstehen und die richtigen Triggerpoints zu finden und die dann wiederum am ältesten Ende für seine Marke richtig zu übersetzen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast jetzt gerade auch gesagt, dass eben Kommunikation eher holistisch gesehen werden sollte und mehr ist als PR, was vielen bekannt ist. Ich würde da mal behaupten, ich glaube, es gibt immer noch einige, auch einige Brands, einige Firmen da draußen, wo das nicht so ganzheitlich gesehen wird und dementsprechend.
Ich glaube, größtenteils sogar.
Die meisten wahrscheinlich.
Ja, also gerade, wenn du größer wirst, ne? Also gerade die großen.
Es ist ja auch ein Thema, gerade wenn ein Unternehmen im Wachstum ist, was tendenziell in den Strukturen nachgezogen wird und nicht immer proaktiv bereits mitbedacht wird und gesagt hat, okay, wir stellen uns so auf, dass eben diese einheitliche Kommunikation über die verschiedenen Abteilungen wirklich gefahren wird. Siehst du das wirklich jetzt im Wandel, dass es sich ändert und viele auch jüngere Firmen bereits merken, hey, wir müssen das Thema von Anfang an spielen? Oder ist das so ein bisschen der Trend oder der Lauf eines Unternehmens, irgendwann zu merken, hoppla, wir müssen Kommunikation, es reicht nicht mehr, irgendwie einmal laut im Raum zu rufen, das ist unsere Kommunikation und so wird es gemacht, sondern wirklich, dass das strukturell von Anfang an größer mitbedacht wird.
Also ich glaube grundsätzlich, dass kleinere Unternehmen, Startups oder auch mittelgroße Unternehmen immer schneller sind und agiler sind als große Unternehmen und von daher glaube ich, dieses Prinzip schon viel schneller verstanden haben. Da gibt es auch viele andere tolle Startups in Deutschland, auch neben uns, die das sensationell machen. Die großen Dickschiffe da draußen, die sind natürlich alle immer ein bisschen weniger agil. Ich bin der Meinung, dass sie das alle verstanden haben. Ich glaube aber, in der Umsetzung scheitert es. Ne? Also, und auch da muss man fast ein bisschen zurückgehen. Schöne Referenzgeschichte auch wieder zu Red Bull, die das aus meiner Sicht sehr früh und sehr gut erkannt haben und auch damals, glaube ich, viele schon versucht haben, es zu kopieren. Und ich war netterweise daran beteiligt, auch das Red Bull Media House mit gestalten zu dürfen. Und das Red Bull Media House war etwas, was 2018 schon entstanden ist. Entschuldigung, 2008, ja, viel früher. Und die Idee dahinter ist, am Ende des Tages eben auch, diese ganzen Content-Stränge über die verschiedenen Kanäle auch weltweit miteinander zu verzahnen. Und ich glaube, dass viele der Firmen da draußen heute genau vor diesen Herausforderungen stehen. Woher bekomme ich denn diese unfassbar breite Content-Pipe, die man heute braucht, um das relativ content-hungrige System zu füttern? Ja, weil es reicht heute nicht mehr, einfach 2, 3 große Kampagnen machen oder 2 Clips oder ähnliches. Die brauchst du auch als Tentpole sicherlich noch und ist auch sensationell. Aber der Unterbau, den es dafür braucht, um heute Systeme zu füllen, ist so viel breiter, ob das selbstgenerierter Content ist, User-Generated Content ist, ob das Influencer-Marketing-Content ist. Das zu koordinieren, orchestrieren, ist eine Riesenherausforderung und dieses Ökosystem ist für viele eine Herausforderung.
Und natürlich auch gerade im Social-Media-Bereich natürlich viel schnelllebiger. Also ja. Es muss ständig neue Trends, man muss mit der Welle schwimmen, beziehungsweise im Best Case sogar ein bisschen davor. Das muss natürlich strukturell auch erstmal möglich gemacht werden, da wirklich auch so schnell es geht reagieren zu können, um eben da bei den aktuellen Trends auch dabei zu sein.
Genau. Das erfordert natürlich auch wieder ein größeres Unternehmen oder auch kleine Unternehmen, hast du ein agileres System zu arbeiten, hast weniger Freigabeprozesse. Ja, stell dir vor, du arbeitest wirklich in einem klassischen Corporate-System, wo du über 3, 4, 5 Ebenen nach oben gehen musst. Du hast verschiedene Agenturen, die dort auf verschiedensten Ebenen arbeiten. Jeder gibt sein Bestes, aber das passt dann irgendwie alles nicht zusammen. Ja. Ja? Und das ist oft die Herausforderung. Und dementsprechend ist dann schon auch Vertrauen gefragt an die jeweiligen Protagonisten, die da auf den teilweise auch unteren Ebenen agieren und die eine riesen Verantwortung haben. Ja? Und man sieht das ja, also auch wieder eine schöne Anekdote auch im Politischen, jetzt gerade im Bundeswahlkampf. Wir haben gesehen, welche Partei dann auch gerade bei den jüngeren Zielgruppen sehr erfolgreich waren. Es waren die Linken, die am Ende des Tages auch junge Menschen dort haben machen lassen, auch viele junge Menschen repräsentiert haben und das Social-Media-Thema wirklich dann wahrscheinlich doch im Durchschnitt am besten gespielt haben.
Absolut. Wie siehst du, wenn wir jetzt so ein bisschen in die eventuelle Entwicklung auch der Kommunikation schauen, da gibt es natürlich auch viele Trends, die das mit beeinflussen. Ganz vorne natürlich das Thema AI, was auch hier Einzug erhält, beziehungsweise schon längst natürlich da ist und sich weiterentwickelt. Wie siehst du da so ein bisschen die Entwicklung? Was sind da die wichtigen Punkte, auf die man achten muss?
Also ich glaube, jeder ist sich einig darum, eine unfassbar disruptive Entwicklung, die wir gerade vor uns haben, die man absolut ernst nehmen muss. Also es gab, glaube ich, auch Trends der letzten Jahre, ob das jetzt irgendwie das Metaverse war oder was auch immer, dass man vielleicht nicht hätte so ernst nehmen müssen. Das Thema AI persönlich, glaube ich, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist der iPhone-Moment, ja, der Smartphone-Moment, den wir jetzt alle vor uns haben. Und ich glaube, zunächst einmal, keiner kann nur richtig voraussagen, was da alles passieren wird, in welcher Geschwindigkeit das passieren wird. Ich glaube, wir wissen nur, es wird schnell gehen. Ja. Wie schnell, genau, wissen wir nicht. Und was uns übrig bleibt, ist gerade möglichst viel auszuprobieren und möglichst stark sich darauf einzulassen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man schnell ins Machen kommen muss und wenig von der Seitenlinie machen lassen sollte und auch viel Inhouse machen sollte. Und gar nicht so viel den Agenturen, den Partnern überlassen, weil ich glaube, das ist eine Kompetenz, die wir als Marketeers sehr schnell beherrschen müssen und lernen sollten.
Und vor allem, was ich da sehr stark finde, also AI, wer es schon nutzt, ist ja an allen Stellen eine massive Unterstützung. Was man eben aufpassen muss, dass man, und da kommen wir dann auch später wieder, oder eine gute Überleitung zu dem Thema Brand, dass man die eigenen Werte und sonstiges weiter mitgibt. Weil wenn man natürlich alles an so ein bisschen alle Inhalte, die AI machen lässt, dann läuft es natürlich Gefahr, dass alles super generisch ist und im Endeffekt jegliche Kommunikation, egal welche Brand, gleich aussieht. Also das ist auch eine Herausforderung, wo man aufpassen muss, nicht zu sehr dann eben auch die Inhalte abzuschieben, aber es trotzdem so zu nutzen, dass es einem wirklich von Vorteil ist.
Richtig, genau. Und ich glaube, also wenn man jetzt eine Projection für die nächsten 1-2 Jahre machen wollen würde, dann ist es das, dass 80-90% der Leute da draußen oder die Marketeers, die Marken genau in dieser Sea of Sameness, nennen wir das, versinken werden, ja, weil sie am Ende des Tages eben sich auf AI-Tools, auf Agenturen, die das dann auch wiederum 10-fach an ihre Kunden verkaufen, verlassen werden und das ganze Ding wird ähnlich aussehen. Ja. Es kommt aus einer Maschine.
Und
da braucht man jetzt nicht eine große Glaskugel. Ja? Also von daher das Thema Kreativität, eigene Ideen und auch die Idee selber, die menschliche Idee, die wird schon noch zählen, weil du sonst austauschbar wirst. Und so wird natürlich Markenarbeit und Marke ist Differenzierung, Marke ist Einzigartigkeit, die muss dann schon noch aus meiner Sicht in den nächsten Jahren vom Menschen kommen. Das ist der beruhigende Part von AI.
Das stimmt und das ist ja auch die perfekte Überleitung, jetzt auf YFood einzugehen. YFood ist heute eine der bekanntesten D2C-Marken. YFood ist der Player im Markt, wenn es um das Produkt geht. Was man aber auch ganz klar sagen muss, YFood musste sich gerade in den Anfangszeiten erstmal etablieren. So, es war ein neues Konzept, es gab es noch nicht, es war sehr viel Skepsis am Markt auch. Was ist das? Funktioniert das überhaupt? Wie siehst du die kommunikativen Anfänge? Was war das Wichtige zum Start erstmal so ein bisschen auch das Vertrauen aufzubauen? Was waren da für dich so die wichtigsten Punkte?
Also fairerweise muss man sagen, das hat in großen Teilen alles natürlich auch schon vor meiner Zeit begonnen. Ich bin ein bisschen später an Bord gekommen. Also hier große Kudos an natürlich Ben und Noel, an die Gründer selber, die anfänglich einfach sehr, sehr viel gemacht haben und auch entschieden haben. Du hast es ja selber miterlebt. Und da war es natürlich das sehr gute Spiel, was man dort gespielt hat, auch im Performance-Marketing, auch in die richtigen Creative Assets zu kreieren und natürlich auch das Influencer-Marketing richtig zu beherrschen und anzugehen. Und das ist schon, ich glaube, genau zu dem Zeitpunkt das absolut Richtige gewesen. Und man hat dort, glaube ich, frühzeitig verstanden, dass man sehr differenziert und auch breit kommunizieren muss, um eine völlig neue Kategorie erstmal zu erklären. um die ersten Menschen von etwas davon zu begeistern. Ja, das ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich glaube auch zum Beispiel jetzt eine Marke wie AirUp oder andere, so völlig neue Produkte, die vorher nicht so etabliert sind. Ist ja nicht so, dass man einmal das nächste Vitaminwasser irgendwie auf den Markt geschmissen hat, sondern erklärungsbedürftig was herleiten muss. Und das haben wir heute auch noch. Wir haben immer noch, dass das eine Kategorie ist, die aus meiner Sicht unfassbar großes Wachstumspotenzial hat und noch gar nicht zu Ende erzählt ist. Ja, also wenn man für mich die wichtigste Metrik ist immer noch, wie hoch ist eine Haushalt-Penetration, wie viele Leute hat man sozusagen da aktiviert. Jetzt haben wir das Glück in unserer Kategorie. Stehen so knapp, kann man auch erzählen, das kann man auch sicherlich nachlesen, das ist nur knapp bei 5% der Haushalt-Penetration.
Ja, das sieht man ja allein schon, wie viel Potenzial noch da ist.
Ja, absolut. Das ist genau das Thema. Ne? Also das ist, jetzt kann man sagen, je nachdem, wie man gehen will, also hat man hier ein Produkt und eine Produktkategorie, die grundsätzlich für die Masse gebaut ist? Absolut. Ja, also das sehe ich total. Und ist dann noch Potenzial? Ich glaube, da kann sich jeder sozusagen seine eigene Mathematik machen. Total. Und jetzt die Frage ist natürlich, wie viel Prozent will man dann so erreichen? Wie groß ist der Markt? Das wird sich zeigen. Auch national als auch international. Das ist gewöhnlicherweise dann eben auch die Aufgabe eines Market Leaders, der wir sind. Und wir sind auch wirklich stolz, der zu sein und auch der Pionier in dieser Kategorie zu sein. Es gibt viele Copycats, sehr viele Copycats, die sich bemühen, auf dieser Party mitzuspielen. Vielen gelingt es dann doch nicht so gut, wie sie am Anfang gedacht haben. Das ist ja am Ende des Tages, ist es zum einen ein Lob an uns, dass so viele dabei sein wollen. Also die Musik scheint gut zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch ein schönes Zeichen, dass eben diese Market Leadership am Ende des Tages überhaupt nicht zur Disposition steht, aber natürlich uns auch rege hält. Ja, und das ist auch gut, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und aber unabhängig davon, wir als Market Leader sind dafür verantwortlich, diese Kategorie weiter zu bauen und zu etablieren. Das ist gewöhnlicherweise eben der First Mover, das ist der Market Leader, der die Kategorie weiter shaped. Es gibt natürlich viele Putzerfische, die mitmachen wollen. Und genau, von daher sind wir stolz, dahin auch weiter diese Reise zu gehen.
Und ist ja auch ein Proof an die Kategorie an sich zu sehen, gerade wenn dann auch die großen Konzerne aufspringen, dass das Potenzial in der Kategorie erkannt wird und wirklich sagt, okay, da ist das da können wir weiter wachsen. Ich glaube, wenn man da zu lange alleine am Markt ist, dann denkt man irgendwann auch, okay, vielleicht ist das dann doch die breite Masse nicht zu erreichen. Und das ist ja einfach auch nur Bestätigung für die Arbeit, die geleistet wurde.
Total.
Gerade jetzt am Anfang von YFood wurde natürlich, wie du es gerade gesagt hast, muss man erstmal Education betrieben werden. Was ist das Produkt? Worum geht es? Und dann wurde auch die Kommunikation sehr produktlastig gespielt. Also wirklich genau auf diese Themen. Man sieht das an sich, wer jetzt die YFood-Flasche vor sich hat, diesen Slogan This is Food. Der ist sehr präsent, auch von Anfang an sehr präsent auf der Flasche zu sehen war. Und dann war, ich kann mich auch noch erinnern, dann war natürlich der Moment, als YFood als Marke noch im Aufbau war und die Kommunikation sehr produktlastig war, dass es sehr viele Stimmen gab, die YFood noch nicht kannten, sondern This is Food kannten und dann wirklich auch This is Food als die Marke wahrgenommen haben. Da gab es dann auch intern viele Diskussionen und Überlegungen, wie man damit umgeht. Wie hast du das damals gesehen? Wie hast du die Entwicklung gesehen? Und dann auch eben irgendwann so im Endeffekt zu sagen, okay, This is Food wird weitergespielt, ist wichtig, YFood wird wichtig, da so ein bisschen die Balance zwischendrin zu finden.
Mhm. Ja, das ist jetzt so ein Feinkostthema für Brand-Marketeers, ja, und auch Markenhierarchie. Also das ist eine spannende Frage. Ne? Also ich glaube, jeder kennt die Flasche und heute ist auch ganz generell die Markenbekanntheit von YFood doch insbesondere im Dachraum sehr, sehr hoch. Lustigerweise, wenn man dann aber nochmal auf Leute trifft und auf Menschen trifft, die dann nicht direkt mit YFood was anfangen, wenn man dann den Hint und den Hinweis zusätzlich gibt, kennst du diese Flasche, wo This is Food draufsteht, dann geht es doch allen oder relativ vielen Leuten, dass man doch dieses relativ ikonische Product Packaging mit This is Food kennt. Also, was war die Herausforderung natürlich? Das sind eigentlich zwei Marken auf der Flasche, so irgendwie, ja. Und am Ende ist es die Marke YFood, die gebaut werden soll und die wir auch sind und die auch unser Heiligtum ist. Es steht aber erheblich größer und signifikanter lesbar This is Food drauf. Und dementsprechend sehen wir auch in den Markenmessungen, dass es auch einen natürlich hohen Wert auch des Recalls von This is Food gibt. Aber uns ist geglückt, grundsätzlich Y-Food wirklich als die Marke zu etablieren. Ganz am Anfang, ja, wir haben uns die Frage gestellt, wollen wir uns das wirklich antun? Wir waren in einer Zeit, wo wir gerade das Packaging überarbeitet haben. Das war, die Flasche sah noch ganz anders aus. Ob wir wirklich mit dieser Herausforderung gehen wollen. Am Ende ist es die Idee von Ben und Noel auch von Anfang an gewesen. Auch in jedem alten Produktpackaging stand schon This is Food drauf. Ich halte das im Nachhinein wirklich als einen ganz genialen Schachzug.
Das muss man ja auch mal sagen, das ist auch nicht selbstverständlich, dass im Endeffekt ein erster Slogan eines Startups Jahre später immer noch wirklich sehr präsent ist.
Ja, weil das spricht für die Stärke und auch eine ganz tolle konzeptionelle Idee, die so simpel ist. Manchmal sind eben die tollen Ideen so simpel, da steht einfach drauf, was es ist. Das ist Essen auf einem Getränk. Und gerade beim Aufbau einer neuen Kategorie. Und wir haben uns dann damals gefragt und haben auch lustigerweise, ich zitiere jetzt nicht die Agentur, welche es war, aber wir haben auch mit einer Agentur darüber diskutiert. Und auch da war die erste Message war, doof, ihr habt irgendwie ein Markenhierarchieproblem. Das sind die schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht ist, das kann man in Photoshop lösen. Ja? dementsprechend, ihr müsst einfach Y-Food runternehmen. Ja? Und die Idee war damals wirklich zu sagen, lass uns doch die ganze Marke This is Food nennen. Ne? Nach dem Vorbild, ich weiß nicht, ob die Marke noch kennt, Stop the Water While Using Me. Ja? Also auch eine Marke, die letztlich klassisch, unklassisch ist. Ja? Und wir haben kurz drüber nachgedacht und sind aber dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir Y-Food sein wollen und das auch richtig ist und wir auch absolut den Weg sind, mit dieser doch Herausforderung, doch mit Hierarchie umzugehen. Und uns ist das, glaube ich, heute auch geglückt und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Aber es ist eine spannende Frage, die man sicherlich, wenn man so als Marketeer unterwegs ist, Brandmarketeer, vielleicht 99% abwiegeln würde. Nein, so kannst du das nicht machen.
Das ist natürlich auch, oder die Herausforderung bei Y-Food in dem Sinne war auch, dass Y-Food ein Omnichannel-Produkt ist. Und wirklich, es gibt eben den Online-Anteil, es gibt natürlich auch einen sehr großen Retail-Anteil, sehr präsent. Ich glaube, alle haben Y-Food schon in den Supermärkten gesehen. Und da ist natürlich dann nochmal ein Unterschied. Online kannst du sehr präsent dann auch die Marke Y-Food dann doch wieder spielen. Und im Handel steht dann eben einfach die Flasche mit This is Food. Also da ist natürlich auch nochmal die Herausforderung, diese Unterschiede dann trotzdem in einer Markenkommunikation irgendwie vereinheitlichen zu können.
Ja, also der entscheidende Punkt, was du auch gesagt hast, ist natürlich, über die Zeit hinweg sind wir auch immer mehr präsent im Retail geworden und so haben wir auch ganz anfänglich auch das Packaging entwickelt, die ganze Flasche und natürlich auch mit dem This is Food. Es ist eine ikonische Flasche geworden. Man erkennt sie einfach wieder. Sie hat eine Einzigartigkeit. Auch das wieder in Sachen unserer Konkurrenz. Viele Copy-Produkte, ja, und viele Versuche, es nachzumachen. Aber ich glaube, wir haben da auch einen Flock im Boden gerammt. Und diese Flaschenform, die ganze Marke, wie sie auftritt, die hat sich insbesondere natürlich auch im Retail bewährt. Das war auch ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, was auch bei dieser Entwicklung sehr geholfen hat, waren so unterschiedliche Growth-Hacks, die Y-Food auf dem Weg hatte. Natürlich angefangen damals 2018 mit Höhle der Löwen, was gerade den Einstieg in den Retail natürlich dann auch supportet hat. Einhergehend ein Frank Thelen, der dann mit an Bord war, der dann online auch für das Thema Trust sehr gut funktioniert hat. Du hast es vorhin schon gesagt, Influencer kam ins Spiel als Strategie. Wie siehst du hier so die Fokussierung, auch über die Zeit hinweg, wie hat sich das entwickelt und wie siehst du da, worauf musste auch in der Vergangenheit priorisiert werden, um einfach diesen Ausbau der Marke auch hinzubekommen?
Also wie gesagt, anfänglich sehr starker Mix aus Paid und Influencer-Marketing und lassen wir vielleicht ganz kurz beim Influencer-Marketing bleiben, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, ist es heute auch viele beschäftigt, ne? Also auch da, 2020 ist nicht gleich 2025, auch da hat sich die Welt verändert, die Preise haben sich verändert, das Engagement hat sich verändert, die Glaubwürdigkeit vieler Influencer hat sich auch verändert und trotzdem war und auch ist Influencer-Marketing ein ganz wichtiger Teil unserer Kommunikation und auch, glaube ich, inzwischen vieler, vieler anderer Marken. Ich finde es eine sehr spannende und herausfordernde Frage, wohin bewegt sich dieses Feld? Ja, da ist für mich das große Stichwort Glaubwürdigkeit, ja, weil ich glaube, es ist inzwischen vielen der Konsumenten draußen bewusst, was Influencer-Marketing ist und was auch davon vielleicht weniger glaubwürdig ist, was für ein Geld auch im Spiel inzwischen ist. Und ob man darauf jetzt immer sofort den Triggerpoint eines Purchase setzt oder dem jeweiligen Influencer wirklich eins zu eins glaubt. Das wird sich zeigen. Ich glaube, da ist ein bisschen der Impact hat ein wenig nachgelassen. Deswegen ist es auch eine spannende Frage, wie da die Reise weitergeht. Ja, inzwischen haben wir ja viele Influencer da draußen gesehen, die auch natürlich ihre Marke inzwischen aufgebaut haben, ihre Marke verlängern. Wir haben natürlich auch die ein oder anderen Beispiele aus Y-Food-Zeiten heraus, wo tolle Partner, die uns sehr lang begleitet haben oder auch immer noch begleiten, selber Marke geworden sind. Nehmen wir mal Fritz Meinecke. Ja, und dahinter auch wiederum Produkte wie Seven vs. Wild entstanden sind. Sensationell gemacht und für uns auch eine ganz tolle Journey dabei zu sein.
Wo man das ja auch ist sagen natürlich muss, also Y-Food und Fritz Meinecke hat ja lange vor Seven vs. Wild bereits zusammengearbeitet.
Absolut. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das die meisten wissen, aber das ist, vielleicht waren wir so der, wir sind wohl der längste und nachhaltigste Partner, ganz early stage von Fritz. Und ich finde, das sind noch die richtig tollen Geschichten, weil da entsteht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und das ist dann auch die Markentreue, ja, also beiderseits. Und das sieht man ja heutzutage im Influencer-Marketing nicht auf allen Ebenen. Wenn ich mir was wünschen würde, ich weiß nicht, ob es immer möglich ist, aber diese langfristigen, gebauten, nachhaltigen Kooperationen zwischen einer Produktmarke oder einer Marke an sich und womöglich auch einer Personality-Brand, die im Endeffekt auch Mediakanal ist, ist, glaube ich, so ein Best-Case. Den kann man sich nicht immer bauen. Ja, ich glaube, das ist wie auf einen Nachwuchsfußballspieler zu setzen. Nicht jeder wird Ronaldo. Und ich glaube, da seine Taktiken und seine Strategien zu entwickeln, auch diese Partnerschaften so zu kreieren und nicht nur jeden einzelnen Partner und Influencer durch ein System zu schleifen und als sozusagen als One-Off zu betrachten. Natürlich kann man das nicht mit jedem machen, aber ich glaube, das sollte grundsätzlich Ziel sein. Oder man steigt halt relativ spät ein in die Themen, dann sind die Preise relativ hoch und die Glaubwürdigkeit, warum diese Partnerschaft besteht, ist natürlich dann oft nicht gegeben. Also ich glaube auch, dass das Longplay im Influencer-Marketing immer mehr eine große Rolle spielt und wo auch für uns auch eine Rolle spielt und auch auf deine Frage, da verlagert sich das ein Stück weit hin, ne? Und da ist auch sicherlich Musik drin, was dann das Thema Content Creation angeht.
Ist das auch eine Strategie, die ihr bei Y-Food jetzt aktiv verfolgt und sagt, ihr wollt tendenziell vielleicht weniger Influencer, aber dafür versuchen, langfristig die gemeinsame Journey aufzubauen? Oder ist es immer noch so, dass man auch sagt, es wird viel getestet mit verschiedenen Personen und das, was funktioniert, baut man dann gemeinsam auf?
Ja, das hängt ja beides voneinander ab. Das eine geht oder das andere nicht, ne? Also du kannst jetzt sagen, du hast die du hast, auf die setzt du, aber man weiß ja auch nie so lange, wie vielleicht auch die Partnerschaft so miteinander funktioniert. Vielleicht wird der Partner so groß, dass der Schuh zu eng wird für uns. Es kann sein, dass das Momentum des Partners ausgeht. Also deswegen musst du ja natürlich in der Breite auch bleiben. Du brauchst den ständigen Inflow, um in der Lage zu sein, auch wieder von unten eben diese Partnerschaften nachwachsen zu lassen. Ja, also bleiben wir bei Analogie Fußball, Nachwuchsspieler. Es gibt einen guten Grund, warum es Akademien gibt. Ja, und ich würde jetzt mal sagen, die Partnerschaften, die Groundbase, die man baut, sind eigentlich sozusagen seine Influencer, seine Partner in die Akademie zu stecken, rauszufinden, ob man miteinander kann, ob die Community zu einem passt, ob die gegenseitigen Visionen zueinander passen, und dann spült sich hoffentlich langsam was nach oben. Das heißt, es braucht beide Strategien. Es braucht das breite Miteinander Arbeit mit vielen, vielen Kooperationen, also viele verschiedene Deliverables. Und auf der anderen Seite auch die Lust und den Atem, wirkliche Partnerschaften, Beziehungen einzugehen.
Ja, das ist sehr spannend. Das hatten wir auch schon in vergangenen Folgen so ein bisschen durchgesprochen, dass natürlich auch eben dieses Influencer- oder Creator-Game sich in dem Sinn verändert, weil eben auch die breite Masse sehr viel vorhanden ist, dass man dann wirklich auch schauen muss, die Beziehungen, die wirklich funktionieren, sich dann eben auch da darauf fokussieren und diese eben gemeinsam von beiden Seiten auszubauen. Das ist kein One-Way, irgendwie zu sagen, ja okay, es ist One-Off-Kampagne, wir wollen einfach nur ein bisschen Geld damit verdienen, sondern ja, es soll wirklich dann eben auch in die Brand einzahlen und nicht nur so ein reiner Performance-Gedanke dahinter liegen.
Ja, vielleicht sollten wir mal der Werbewelt den Begriff Beziehung vorschlagen, anstatt Partnerschaften. Also Werbepartnerschaft ist natürlich immer so ein klassisches Wort. Hört sich alles immer nach Paid an. Beziehung, wissen wir alle, nicht nur aus dem Privaten, ist nochmal ein ganz anderes Level. Und ich glaube, da liegt dann am Ende des Tages auch so ein bisschen der Clou drin. Ja, weil ich glaube, dass der Konsument, die Community, die Zuschauer am Ende den Unterschied spüren zwischen einer Beziehung und einer klassischen Partnerschaft.
Community ist da nochmal ein sehr wichtiges Stichwort auch. Wenn wir gerade bei dem, also Fritz Meinecke für Y-Food ist ja das perfekte Beispiel, wie diese Beziehung für beide Seiten super funktionieren kann. Und zu Beginn, als Fritz Meinecke auch dann noch nicht diese Bekanntheit hatte, die er heute hatte, war ja auch der Gedanke dahinter, diese Community, die er hat, also eher diesen Outdoor-Survival-Charakter eben als neue Community bespielen zu können. Und darüber ist dann eher so ein bisschen dieser Mainstream auch von der Bekanntheit entwickelt. Das heißt, ist das auch weiterhin so der Fall zu sagen, okay, man versucht auch unterschiedliche Communities etwas erreichen zu können und darüber dann eben auch so diese Beziehung ausbauen zu können?
Ja, total. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Eine der meistengestellten Fragen, die mir oft auch so auf oberflächlich auf irgendwelchen Konferenzen gefragt, was ist denn eure Zielgruppe? Ja, alle. Also alle, weil jeder hat Hunger. So, ne? Also es können alle sein. Und das funktioniert ja nicht. Wir brauchen ja Marketing in der Zielgruppe. Weiß ich nicht, ob wir in der Zielgruppe haben. Woran beschreibst du sie? Malst du heute eine Persona runter oder willst du einen Age-Break definieren? Ja, das würde jede Mediaagentur. Viel spannender ist eben dann doch daher die Frage auch so ein bisschen die Frage, welche Communities willst du eigentlich ansprechen? Ja, und dann muss man sich erstmal mit der Fragestellung, was ist eine Community, auseinandersetzen? Weil eine Community ist ja auch nicht nur ein geschlossenes Segment von Leuten, die in einem geschlossenen Raum sitzen und nur das tun. Ja, nehmen wir jetzt mal den Gamer. Ja, ist ja nicht so, dass jemand, der sich fürs Gaming interessiert oder auf Twitch unterwegs ist, deine alleinige Zielgruppe ist, der macht sonst nichts anderes. Das kann ein Gamer sein, der ganz viele andere Berufsfelder noch hat oder ganz viele andere Betätigungsfelder. Es gibt ja wahnsinnig viele Overlaps, aber trotzdem kannst du ihn innerhalb einer Community erreichen. So. Und dann musst du im Endeffekt für deine Marke und dein Produkt ja auf eine gewisse Art und Weise verstehen, welche Community mit welchen Interests, und das ist wahrscheinlich Interest-based wahrscheinlich das Interessante, sind relevant für dein Produkt oder wo ist ein Interesse für dein Produkt da? So, und ich glaube, so sollte jeder Marketer heutzutage rangehen und sich auch gewissermaßen überlegen, was ist denn die Community, auf die ich mich konzentriere? Ich halte das für viel sinnvoller, als darüber zu reden, ja, will ich jetzt irgendwie 18 bis 35? So, Männlein, Weiblein. Das ist natürlich, weiß nicht, ob das reicht, ne, von der Zielgruppendefinition. Dann male ich da irgendwie, das ist der Paul und das ist die Paula und die machen das und das und das. Weiß ich nicht, ob das in der heutigen Zeit, wo wir über Algorithmen reden, über im Social-Media-Umfeld unterwegs ist, der richtige Ansatz ist. Also ich glaube, dass ein Community-Driven Thinking da eher der spannende Ansatz ist und den verfolgen wir auch.
Und also es ist, der Erfolg gibt euch ja recht, der Ansatz wurde sehr früh verfolgt und ich glaube, das sieht man ja gerade, wie du gesagt hast, in der heutigen Welt, da kann man nicht mehr irgendwie sagen, ja, alle 18 bis 35, das ist irgendwie die gleiche Person und man kann da wirklich dann das gleiche Marketing drauf werfen, das wird funktionieren, da muss eben anders gedacht werden.
Und aber du glaubst gar nicht, wie viele das noch so denken.
Ja, ne? Klar.
Also es gibt so zwei Denkschulen, die da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Das ist einmal genau diese Persona-driven oder Zielgruppen-driven Diskussion und das zweite ist der Funnel.
Ja.
Der Funnel. Das ist auch was ganz Schickes. Lass uns doch mal im Upper Funnel denken, lass uns im Mid Funnel denken, lass uns im Low Funnel denken. Was für eine schöne Schule. Was zur Hölle soll das heißen? Ja, als wenn wir als Marketier glauben, ja, wir können einen Mediaplan und Touchpoints so generieren, dass wir zuerst, ich erreiche jemanden im Upper Funnel, dann führe ich ihn im Middle Funnel und dann erreiche ich ihn im Low Funnel. Was für ein Quatsch. Es geht um Multi-Touchpoints. Ja?
Genau, und das ist aber halt natürlich eine sehr einfache Strategie, wenn man als E-Com-Brand unterwegs ist und im Endeffekt alles messbar machen kann, zu sagen, ja, okay, ich kann genau sehen, irgendwie, wer im Upper Funnel ist, aber am Ende ist es wirklich das, was zielführend ist. Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt.
Ja, yeah, also es ist immer noch ein gutes Modell, um irgendwo seine Gedanken zu sortieren, aber funktioniert Marketing so? Das ist die Frage, ja. Also natürlich steckt hinter einem Upper Funnel Reichweite und hinter einem Lower Funnel irgendwie der Sales. Das ist ja in Ordnung. Aber so kann man es ja gar nicht aussteuern. Du musst in der Lage sein, heute sozusagen, sind wir bei den Content-Strategien, in der Breite ein sauberes Messaging, um deine Marke und deine Kommunikation zu haben, das in der Lage ist, eben wirklich verschiedene Touchpoints zu generieren. Das ist auch die Frage der Mediaplanung. Und dann sind wir bei der Frage, wo eben so Kommunikation heute hängt. Ja? Also ist das deine Mediaplanung, die dafür sorgt, dass ich einen ausgereiften Funnel in Anführungszeichen oder diese Multi-Touchpoints habe, dass ich meine mindestens 7 Kontakte generieren kann, dass ich vielleicht am Ende jemanden überzeugen kann, in meine Produktkategorie einzusteigen oder auch ein Repurchase zu machen. Und dafür braucht man grundsätzlich breite Content-Strategien, aber ob es der Funnel in meiner klassischen Art und Weise ist, da würde ich mal ein ganz großes Fragezeichen hinterlegen.
Ja. Du hast gerade schon Content-Strategie angefangen. Ich habe eine Frage für dich, da bin ich sehr gespannt, wie du das siehst. Ich glaube, sehr viele E-Com-Brands heutzutage spielen die Founder-Story, wirklich so die Gründungsgeschichte, relativ groß, auch in der Kommunikation als eines der Hauptmittel, wie sie dann auch eben das Markenwachstum beeinflussen wollen. Yfood hat diese Founder-Story nie so in den Vordergrund gestellt und gesagt, das ist wirklich irgendwie so, das ist unsere primäre Adressierung, wie wir im Marketing auftreten. Wie siehst du das? Findest du grundsätzlich, das war falsch, das hätte mehr gespielt werden müssen? Siehst du das Thema gar nicht? Gründer-Stories haben für dich irgendwie nichts mit der Marke zu tun. Wie ist so dein Approach dazu?
Ich weiß, es ist totaler Trend, gerade Gründer-Stories auch in den letzten Jahren und auch am besten komplett die Hosen runterzulassen und alles, was man so macht, auf LinkedIn zu erzählen. Ich find's blöd. Also das ist eine andere Denkschule. Vielleicht bin ich da auch persönlich ein bisschen brainwashed aus der Red Bull-Welt. Wir haben dort eine Kommunikationsstrategie gehabt, die heißt Never Talk About Yourself. So hat Dietrich Mateschitz sie auch am Ende des Tages gelebt und auch wirklich ganz, ganz, ganz selektiv überhaupt auch Interviews gegeben. Glücklicherweise bin ich auf 2 Gründer getroffen, die das ziemlich ähnlich sehen. Und von daher war da keine Anpassung nötig. Ich weiß, da draußen machen es heute viele anders und das ist auch wunderbar und kann man auch machen. Und man kann auch versuchen, den Elon Musk zu spielen und komplett über eine Turbo-Personal-Brand irgendwie auch Marken aufbauen, ohne klassische Advertising. Das ist aber auch, glaube ich, wirklich so ein Goldstandard, den gibt es nicht häufig. Ich glaube, man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Und am Ende des Tages muss man auch wirklich eins berücksichtigen, sind die jeweiligen Personen dafür gemacht? Ja? Also
klar.
Ein Elon Musk, der scheint dafür irgendwie, keine Ahnung, ja, das ist wahrscheinlich sein Lebenselixier. Und ich glaube, Ben und Noel haben das auf eine andere Art und Weise gemacht und stehen dazu auch und haben das auch gar nicht nötig und sind auch, glaube ich, nicht so in ihrer DNA, dass sie das jetzt jeden Morgen aufwachen und sagen, ich suche jetzt die nächste Bühne, ich suche das nächste Mikrofon. Und von daher ist es auch völlig in Ordnung, wenn man das so nicht macht. Dann gibt es wiederum andere Gründer, die sind unglaublich authentisch, unglaublich kommunikativ und dann hört man auch gerne zu. Dann ist das auch wahrscheinlich ein toller Weg und ist eine Ergänzung für die Kommunikation.
Ich glaube, also gerade auf LinkedIn ist ja wahrscheinlich der Kanal, wo das am meisten gespielt wird. Siehst du da einen grundsätzlichen Unterschied auch zwischen reinen E-Com-Brands und einfach so Omnichannel-Produkten, wie es Yfood ist? Dass es, wenn du eben in dem Sinn rein E-Com bist, dass es dann hilfreicher sein kann, um diese Nahbarkeit bei der Community aufzubauen, dann eben auch diese Personal-Brand- und Gründerstory mitzuspielen?
Ja, sicherlich. Das liegt natürlich, gerade wenn man diese Geschichte spielt, natürlich ein bisschen näher. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt wirklich ganz große Marken, ich meine, selbst große DAX-Konzerne oder Global-Player haben ja versucht auch des Öfteren ihre CEOs klarer zu positionieren. Ja, und ob das jetzt Herr Blume war oder irgendetwas, ne? Die haben alle vor den Kameras versucht. Politiker versuchen es heute, ne? Auf die mehr oder minder authentische Art und Weise. Und da sieht man eben, wie genau den Unterschied, muss sich jeder selbst sein Bild machen, ob Politiker A und B wirklich authentisch in ihren Social Media Aktivitäten dann sind. Da sind dann das Beispiel von mir, es passt dann eben nicht. Dann muss man vielleicht auch überlegen, vielleicht lässt man auch Leute aus der zweiten und dritten Reihe vor oder man lässt es. Ne? Und bei den E-Commerce-Brands, glaube ich, ist es natürlich immer interessant, wenn man so hinter die Kulissen gucken kann, gerade wenn man erstmal verstehen möchte, gerade bei einer jüngeren Generation, die auch nochmal mehr wissen wollen, kann das ein sehr interessanter Ansatz sein. Aber ich will überhaupt nicht sagen, es ist ein Must. Ich glaube, heutzutage wird es ein bisschen verwechselt. Mhm. Man muss heute, man muss so kommunizieren. Man muss das tun, weil sonst kann man mit der Gen Z irgendwie nicht und was auch immer. Es ist ein Weg der Kommunikation. Es gibt aber viele andere Wege, die auch noch völlig legitim sind.
Ich bin auch hier mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ob das wirklich nachhaltig so fortgeführt wird oder ob das eventuell auch ein Trend ist, der ein paar Jahre anhält, aber dann eben auch vielleicht der Weg wieder zurückgeht und diese Gründerstories gar nicht mehr so in den Fokus gerückt werden sollen. Aber ich bin gespannt, wir werden es sehen. Was Y-Food auch geschafft hat, was man wirklich sagen kann, ist das Thema Y-Food als Love-Brand zu etablieren. War das wirklich ein klares Ziel und ist das noch das Ziel, eben über die Community auch zu sagen, Y-Food soll als Love-Brand wahrgenommen werden, um auch sich von der Konkurrenz abzuheben? Oder ist das eher so ein Effekt, der aus dem allgemeinen Brand-Building mitgekommen ist und so ein netter Nebeneffekt ist, zu sagen, ja okay, wir werden auch wirklich als Love-Brand wahrgenommen?
Mhm. Habt ihr ein Phrasenschwein hier? Es ist, Love-Brand ist auch so, da würde ich jetzt gerne so einen Fünfer reinschmeißen.
Das ist natürlich, also ich kann mich ja noch an so ein paar alte Begriffe erinnern, die hier und da mal gefallen sind und die kann ich jetzt hier einzeln einfach heute mal reindroppen. Das ist heute auch sehr speziell.
Nee, absolut. Also aber ich glaube auch, der Term Love-Brand wird von vielen genutzt und ich weiß auch mal gar nicht, ab wann ist man eine Love-Brand und ich finde es toll, dass du Y-Food heute als Love-Brand bezeichnest.
Vielleicht sehe auch ich nur das.
Vielleicht, ich hoffe, dass da draußen auch ein paar andere Menschen so sehen. Wenn wir das erreicht haben, haben wir, glaube ich, viel geschaffen. Ich habe da gar keine Definition für, wann sind wir eine Love Brand oder nicht. Ich glaube, fast der bessere Begriff, jedenfalls das, was wir uns vorgenommen haben am Anfang, war, eine Lifestyle Brand auch zu sein. Ja, und das heißt eben, was heißt denn Lifestyle Brand am Ende? Es ist eben nicht nur ein Produkt, was man mal so ab und zu konsumiert, sondern Lifestyle heißt auch, du integrierst es wirklich in dein Lifestyle. Es wird part of your lifestyle und dann entsteht eine gewisse Regelmäßigkeit und der besondere Clou ist natürlich dann auch, dass du etwas, wenn du ein Produkt konsumierst, auch fühlst. Ja, dass es nicht nur das Produkt ist, was du gerade vor dir hast und der einfach eine funktionalen Nutzen für dich hat. Und das haben ja viele Marken. Ja, also warum bezahlst du heute 1000 Euro für einen Remover-Koffer? Um den am Frankfurter Flughafen neben dir zu schieben, ja, weil du irgendwas damit vermitteln möchtest. Das ist auch das Spiel, was du mit Luxus-Brands machst oder mit Premium-Brands wie unsere Brand. Und von daher glaube ich, ja, auf dem Weg sind wir und wir sind auch stolz, dann irgendwie in der Liga zu spielen. Und das ist das Markenspiel und ich glaube, das ist ja auch das, was der Konsument heute auch noch will. Also Marken sind was ganz Besonderes und Einzigartiges und auch was Differenzierbares, wo jeder individuell sich auch mit identifizieren und auch differenzieren kann. Und ich hoffe, wir haben irgendwann auch den Punkt, dass eine breite Masse gerne ein Y-Food nicht nur aus funktionaler Sicht vor sich stehen hat und es gewissermaßen auch mit Stolz dann in der Hand hält, weil es damit etwas verbindet.
Finde ich sehr spannend, gerade so diesen Punkt zu sagen, den Remover-Vergleich, das heißt ja auch das klare Ziel, die Menschen sollen mit der Y-Food-Flasche durch die Straßen laufen und im Endeffekt dann auch fast stolz darauf zu sein, sagen, hey, ich werde damit gesehen, ich finde das cool, ich bin Y-Food-Kunde, Kundin und das ist ja auch das klare Ziel. Jetzt, wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, habt ihr relativ oder in der letzten Zeit die Kampagne mit Sophia Tomala gestartet. Erzähl uns doch ein bisschen darüber. Was ist die Idee dahinter? Was ist das Ziel? Wieso Sophia Tomala als Brandface oder als Kampagnenface in dem Sinn? Was steckt da alles dahinter?
Erstmal grundsätzlich haben wir, ich glaube, so eine nächste Entwicklungsstufe jetzt für uns ausgemacht. Und zwar, je nach wie weit man ist, wie groß man ist, kann man natürlich auch die nächsten Schritte in der Mediaplanung, auch in der Kreation gehen. Wir haben ja lange Jahre oder mehrere Jahre gemeinsam mit Frederik Lau gearbeitet, der auch ein ganz spannender Protagonist war. Also erster Gedankengang war, es wäre unglaublich spannend, mal mit einer Frau zu arbeiten, ja, weil wir sind am Ende des Tages eine Marke, die überhaupt nicht maillastig sein sollte, sondern wirklich ausgewogen ist. Das war der erste Gedanke, warum eine Frau. Sophia steht für uns für wirklich doch eine gewisse Progressivität. Dafür steht sie hier und da sicherlich auch in der Kritik oder ähnliches. Aber wir finden grundsätzlich dieses sehr mutige Auftreten, ein Haltungsauftreten ohne Wertung, wozu man steht oder was man, das ist jedem alleine überlassen, einfach sehr, sehr passend für uns. Und grundsätzlich zur Kampagne war jetzt so ein Moment gekommen, wo wir nochmal im Aufbau der Kategorie, was ich am Anfang gesagt habe, in dem Erzählmoment, was wir dann da eigentlich so sind, nochmal ein nächstes Level erreichen wollten, emotionaler werden wollten. Ich habe gerade über Lifestyle, Love und alles geredet. Und uns war Witz und Punch wichtig. Punch genau im richtigen Schlagwort hier, weil wir schlagen in dieser Kampagne auf das schlechte Essen ein. Ja, auch wichtig zu wissen, wir sind nie angetreten, um irgendwem das Kauen, das gute Essen, das Kochen streitig zu machen. Es ist ein ganz klarer Need, den wir da draußen sehen und versuchen, das Problem für unsere Konsumenten zu lösen, nämlich diese Lücken der entweder fehlenden Ernährung im Tagesablauf, im stressigen Tagesablauf heute, oder vor allem eben doch diese Versuchung, dass der Hunger da draußen einen immer wieder in diese Momente des schlechten Essens treibt, ja, oder der Nichtverfügbarkeit von gutem Essen in einem Moment, an der Tankstelle, unterwegs, bei der Arbeit oder was auch immer. Und das wollten wir einfach nochmal sehr klar rüberbringen. Und deswegen der Satz, eine Trinkmahlzeit, die dich vor schlechtem Essen schützt, in der Kampagne, wo Sophia Tomella eigentlich diejenige ist, die geschützt wird und der Bodyguard in dem Moment die Y-Food-Flasche ist und in einem Y-Food-Karate-Moment das schlechte Essen, eine Ravioli-Dose, eine Bockwurst oder eben ein Burger vor sich hintreibt. Und das auch wieder nicht, weil wir den Burger scheiße finden, sondern weil wir alle wissen, es gibt oft diesen schlechten Moment danach, den man dann fühlt. Man kann sehr gerne mal einen Burger essen, aber wir können nur jedem raten, also ab und zu dann vielleicht auch mal zum Y-Food zu greifen, anstatt zu viel Burger, zu viel Bockwurst und ähnliches. Und das erleben wir dann da draußen noch, dass das Problem der meisten Menschen ist. Sie wollen sich gesund ernähren. Jeder redet auch darüber, dass er sich gesund ernährt. Aber in der Realität ist es dann so, nicht jeder schafft's.
Ja, also wer die Kampagne, wer bisher noch keine Berührung mit der Kampagne hatte, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist sehr, sehr gelungen und sehr in dem Sinn auch, wie du gesagt hast, dann provokativ ausgeführt. Hast du dann oder habt ihr auch bewusst in Kauf genommen, dass vielleicht gerade dieser Backlash, oh, man will das Essen wegnehmen, dadurch nochmal so ein bisschen Aufschwung nimmt? Oder glaubst du, mittlerweile ist die Kommunikation von Y-Food so groß, dass eben klar ist, hey, es geht hier eben um eine bessere Ernährung und nicht darum, wirklich das Essen irgendwie wegzunehmen und nur noch sich flüssig zu ernähren?
Also grundsätzlich wird es immer ganz, ganz viele Menschen da draußen geben, die das Konzept von uns grundsätzlich sicherlich nicht gut finden. Ja, und das ist auch in Ordnung. Ja, also es geht eben nicht darum, jeden davon zu überzeugen. Es geht darum, unser Wesen angetreten, um ein Problem für die Menschen da draußen zu lösen. Und das Problem lautet, sich eine ausgewogene Ernährung 7 Tage die Woche, 3-mal, 4-mal am Tag irgendwie selber zu stemmen, ist eine Herausforderung. Wir wollen das Leben ein bisschen leichter machen. Und ich glaube, in all dem, was heute auf uns einprasselt, ist Leichtigkeit was ganz Wichtiges. Wir wollen ein Teil davon sein. Und diese Kampagne, ja, die soll natürlich schon nochmal erklären, ne, dass es ein Leichtigkeitsprodukt ist, dass es wofür es eigentlich ist und das sicherlich auch nochmal zu beiträgt, diese Kategorie vielleicht nochmal für den einen oder anderen ein bisschen klarer zu machen, weil wir haben anfänglich ganz vornehmlich natürlich sehr stark auch funktional kommuniziert, sehr versucht auch zu beleuchten, was denn wirklich alles an wirklich breiten Inhaltsstoffen in dieser Flasche drin ist, wie viel Gedankengut da reingeflossen ist, wie viel man sich an der Produktgestaltung Gedanken gemacht hat und dass das alles wirklich sehr wohl durchdacht ist. Und wir leben heute in der Welt, wo natürlich jeder gerne jedes einzelne Milligramm seziert und irgendwas sucht, den Fehler sucht. Das ist auch legitim. Jeder kann seine Meinung dazu haben. Wir können nur sagen, wir haben uns wirklich bemüht, nach unserem Wissensstand und auch Ernährungswissensstand das beste Produkt an den Markt zu bringen. Und das steht nicht in Konkurrenz zu jemandem, der am Samstagabend mit seinen Freunden kochen möchte, regelmäßig sich ganz tolle Frühstücke zubereitet. Wie wäre das jeden Tag, jede Woche wunderbar hinbekommen, sage ich nur herzlichen Glückwunsch, dann hast du das Problem nicht, was wir sehen. Wir sehen aber eigentlich im Research da draußen, dass doch viele Menschen das Problem viel mehr haben und dafür sind wir da und versuchen da im Endeffekt das Leben ein bisschen leichter zu machen.
Und das wird natürlich mit der Kampagne jetzt zum Jahresstart dann sehr verdeutlicht. Wenn wir jetzt auf das Jahr, zum Abschluss auf das Jahr 2025 schauen, wir haben gerade über die erste Kampagne gesprochen, die natürlich direkt mal ein großes Zeichen ist. was können wir von Y-Food die nächsten Monate erwarten, was kommt dieses Jahr noch, auch im internationalen Bereich, was sind da so ein bisschen die Pläne?
Das ist der Moment, wo man so, ich würde so gerne spoilern, es gibt so viele schöne Themen, die kommen, aber ich darf es nicht, weil ich kann schon mal ankündigen, dass im März eine ganz tolle Geschichte kommt. Wer uns beobachtet hat, weiß ja, dass wir sehr gerne auch tolle Partnerschaften eingehen, viele tolle Limited Editions machen, wir einen unglaublichen Fokus auf unsere breite Range, auf unsere tollen Geschmacksrichtungen legen. Also ich würde immer sagen, wenn man sich einmal das ganze Potpourri von Y-Food gegönnt hat, also insbesondere kann ich auch raten, online gibt es bei uns wirklich nochmal alles zu kaufen, was wir so zu bieten haben. Und da kommen auch wieder spannende Geschmacksrichtungen und auch spannende Kooperationen. Eine der nächsten wirklich signifikanten und vielleicht auch eine der coolsten Kooperationen, die wir bisher gemacht haben, kommen im Ende März. Mehr sage ich noch nicht.
Okay.
Also stay tuned. Und auch noch, es gibt noch eine zweite Kooperation, auch die dieses Jahr noch kommt. Sehr, sehr spannend. Jetzt freuen wir uns natürlich aber erstmal auch, dass wir so richtig losgestartet mit der Kampagne. Wir haben jetzt Social Media kommuniziert und aber noch gar nicht so die Mediaschaltung hintergelegt, die jetzt auch sehr bald kommt. Und die Mediaplanung, wir haben jetzt erstmal sozusagen unsere ersten Aufschläge gemacht und starten langsam rein. Das heißt, diese Kampagne wird uns auch das ganze Jahr begleiten. Stay tuned, also von daher, da passiert was und sicherlich für uns auch noch spannend. Wir gucken natürlich jetzt hier viel auf Deutschland, aber auch das Thema international, da nochmal wirklich in die Breite zu gehen, spannend auch viele neue Märkte sich nochmal zu erobern und das ist sicherlich auch noch etwas, was jedenfalls bei uns intern ein ganz heißes Thema ist.
Ich bin sehr gespannt. Jetzt war natürlich der perfekte Cliffhanger. Dann Ende März, in ein paar Wochen, dann bin ich mal, werden wir alle sehen, was da auf uns zukommt. Aber so wie ich dich und Y-Food kenne, mache ich mir da wenig Sorgen, dass das eine richtig große Aktion ist.
Es soll ja nicht langweilig werden.
Absolut. Ja? So, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen. Ich musste mich sehr zusammenreißen, dass wir die Folge einigermaßen im Rahmen halten können. Ich würde auch mit dir zum Abschluss gerne noch unser kleines wöchentliches Newcom-Format durchgehen und die Newcom-Werte natürlich auch einmal von dir hören. Da starten wir gleich mit dem ersten rein. Marco, was war dein BeReal-Moment in deiner Karriere?
Mein BeReal-Moment war wahrscheinlich der Moment, wo ich vor damals 120 Wirecard-Mitarbeitern in meinem Team stand, die unmittelbar ihren Job verloren haben und wussten, in 5 Tagen kommt auch am Monatsende kein Geld mehr rein und mit dieser Situation umzugehen und diese Menschen aufzufangen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ein sehr großer BeReal-Moment. Ich denke, mit der Geschichte könntest du wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge füllen, aber das ist nicht Part heute. Sehr großer Moment. Dann kommen wir doch mal zum zweiten. Was ist dein BeBold-Moment?
Der mutigste Moment wahrscheinlich in meiner Karriere war, einfach zu sagen, nach 10 Jahren, obwohl es eine unfassbar tolle Marke ist und es war auch ein wunderbar für mich dort war, bei Red Bull auszusteigen. Das ist mutig gewesen, ja, aus einem sehr komfortablen globalen Unternehmen, in dem man jetzt keinen Grund hatte zu gehen, zu sagen, so, jetzt machen wir nochmal was anderes, ich schmeiß mich nochmal in ein ganz anderes Spiel rein, gehe in die Unsicherheit. Das war wahrscheinlich bisher der mutigste Moment, den ich aber auch nicht bereut habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gab es nie den Moment, wo du mal gedacht hast, vielleicht war das falsch?
Jeder, der mich kennt, weiß, wie oft, das kannst du auch, wie oft ich von meiner Red Bull-Familie rede und von meiner Red Bull-Zeit, in die ich wirklich immer noch sehr verbunden bin. Ich liebe dort immer noch diese Marke, alle Menschen, die mir verbunden sind. Aber trotzdem war das genau das Richtige, weil es ist so viel Spannendes danach passiert und ich kann nur jedem raten, auch unbedingt aktiv aus seiner Komfortzone auch mal rauszugehen. Passiv aus seiner Komfortzone rauszugehen müssen wir eh oft genug im Leben. Aber aktiv ist auch sehr spannend.
Ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, den man irgendwann machen muss. Das ist nicht einfach, aber jetzt, wie du gesagt hast, für dich natürlich.
Man sieht dich.
Das stimmt tatsächlich. Ja, bei mir ist wahrscheinlich der Red Bull-Moment von dir, war bei mir der Y-Food-Moment, weil es eben natürlich auch nicht, es ging ja dann nicht nur um den beruflichen Schritt, sondern man hat dann natürlich dann auch eine sehr persönliche Beziehung eben zu der Company aufgebaut.
Richtig.
Sehr schön. Und dann kommen wir zu unserem letzten Moment. Einfach jetzt wieder groß gedacht. Ich glaube, der ist mit Y-Food natürlich, kann man den auch gut füllen. Was ist dein Be-Visionary-Moment?
Ja, jetzt hast du eigentlich schon das richtige Schlagwort gesagt. Weil, der Moment, wenn man dann verstanden hat und für sich gesehen hat, dass dahinter Y-Food was steckt und dass man was bauen kann, dass man auch tolle Gründer hat, die da mitgehen. Und man so ein Feld vor sich hat, so eine grüne Wiese, die man wirklich noch bestellen kann, eine Autobahn. Ja, das war schon so ein Visionary-Moment, wo man sagen kann, okay, dann lass uns mal hier groß denken, lass uns das mal aufbauen und ich glaube auch heute denken wir noch groß und Visionary und haben noch ganz viel vor uns und dann ist es wahrscheinlich der Visionary Y-Food-Moment. In dem Moment, wo ich in diesem Raum Bogenhausen saß und verstanden habe, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
Ja. Hättest du damals gedacht, dass Anfang 2025 Y-Food bereits die Größe, die es hat, oder sagst du, okay, das Wachstum auch, diese Entwicklung hättest du nicht so schnell vorausgesagt?
Ja, ich bin ja unverbesserlicher Optimist und denke immer größer und ja, selbstverständlich habe ich gedacht, dass wir da stehen, wo wir heute stehen.
Aber es ist noch lange nicht das Ende, da
kommt auch selbstverständlich auch nicht.
Sehr cool, Marco, vielen Dank dir. Es war auch für mich eine sehr besondere Folge heute über Y-Food und auch mit dir persönlich sprechen zu können. Ich weiß, du bist auch nicht der regelmäßig im Podcast ist und da viel macht. Von daher, ich weiß sehr zu schätzen, dass du auch heute hier warst. Vielen Dank an der Stelle.
Sehr gerne.
Und an euch alle, checkt einfach mal Y-Food aus, die Kanäle, schaut mal online vorbei und seid natürlich gespannt, was da alles kommt. Wie gesagt, Marco hat es ja schon angeteasert, da ist einiges voraus. Vielen Dank fürs Zuhören, hört natürlich die nächsten Wochen auch wieder in den Newcom-Podcast rein und Marco nochmal an der Stelle, danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.
Der Newcom-Podcast mit Michael Kiebele. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.